ARD.
Wenn man dann ständig hört, das ist unnormal oder Schlampe, Bitch, keine Ahnung, dann ist es natürlich schon verunsichernd und auch scheiße.
Also ich arbeite schon seit 13 Jahren in diesem Job, aber was im Moment wieder an althergebrachten Rollenbildern uns um die Ohren geworfen wird, ist drastisch.
Tabula rasa.
Tabula rasa.
Weg, weg, weg mit Tabus.
Und mit wie vielen Personen hattest du schon Sex? Habt ihr diese Frage auch schon mal gestellt bekommen? Ich bin Sally und bei mir ist heute meine Kollegin Tine. Hi.
Hallo.
Und heute geht es bei uns ums Thema Body Count. Ein Thema, was mich in meiner jungen Erwachsenenzeit auf jeden Fall sehr beschäftigt hat. Die Fragen, wie hoch darf und sollte mein Body Count eigentlich sein? Gibt es zu viele oder zu wenige SexpartnerInnen? Und warum wird ein hoher Body Count bei Männern gefeiert und bei Frauen nicht? Diese Fragen versuchen wir heute zu klären mit Svenja. Sie wurde für ihren Bodycount geschämt und hat mir davon erzählt. Und mit Theresa Lachner vom Blog und Podcast Lustprinzip. Sie ist Sexualberaterin und hat ganz viele spannende Infos zum Thema mit dabei. Los geht's! Okay, Tine. Du hörst ja jetzt meine Recherchen zu diesem Thema Bodycount zum ersten Mal. Wie ist es denn bei dir? Ist die Frage nach dem Bodycount eine Frage, die du stellen würdest in einer Beziehung oder gestellt hast? Interessiert dich das oder willst du es lieber nicht wissen?
Also ich finde, das ist so eine Frage, die man irgendwie immer stellt. Also irgendwann kommt die Frage einfach mal auf. Aber ich habe persönlich, glaube ich, kein Problem damit. Also ich finde weder wenig noch viel in irgendeiner Weise schlimm. Mhm. Und fände es auch komisch, wenn mein Gegenüber das schlimm fände, weil das ist halt irgendwie auch die Vergangenheit. Also für mich ist Vergangenheit Vergangenheit und Gegenwart Gegenwart. Aber ja, doch, die Frage kommt auf jeden Fall auf. Mhm. Und bei dir?
Ja, schon. Irgendwie ist es dann doch interessant, glaube ich, zu wissen, was hat die Person vorher so für Beziehungen gehabt? Waren es vielleicht auch viele Flüchtige oder, ne? Ich meine, wenn der Bodycount hoch ist, dann heißt es ja, sagt es ja vielleicht auch ein bisschen was darüber aus, glaube ich, wie das Gegenüber seine Beziehung gelebt hat. Oder vielleicht auch, ob die Person in einer langen Beziehung war oder nicht, ne?
Ja, also genau.
So ein bisschen. Wir haben da, glaube ich, beide schon so ganz milde Ansichten. Ich glaube, es gibt einige, die da noch ein bisschen anders drauf blicken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du am Ende der Folge sagst, ob sich da nochmal irgendwas verändert hat.
Ja, ich auch.
Ich will dir jetzt auf jeden Fall erstmal Svenja vorstellen. Sie ist heute 32 Jahre alt und wohnt in NRW. Das Thema Sex, das hat schon früh einen gewissen Reiz auf sie ausgeübt und sie hatte dann auch schon recht früh mit 14 ihren ersten Freund. Die Beziehung, die ist dann nach kurzer Zeit wieder auseinandergegangen. Svenja ist dann im Anschluss teilweise Single, hat aber auch immer mal wieder Beziehungen, teilweise auch Begegnungen, bei denen die Situation eher undefiniert ist.
Ich glaube, vieles war so jetzt im Nachhinein Freundschaft plus mäßig, dass man so sich mit jemandem gut verstanden hat und vielleicht auch dachte, man kommt zusammen, man wäre zusammen, man bleibt zusammen, wie auch immer. Und das aber dann so mit, keine Ahnung, 16, 18, auch vielleicht manchmal vielleicht so ein bisschen zu leichtherzig sich drauf eingelassen hat und ja, eigentlich dann doch nicht so aus geworden ist. Also jetzt One-Night-Stands eigentlich eher nicht, sondern schon so Freundschaft plus mäßig. Ich glaube, häufig war es auch einfach so ein bisschen undefiniert.
Bei Svenja gibt es also schon recht früh so ein paar Wechsel und irgendwie noch keinen festen Partner für eine lange Zeit, sondern einfach verschiedene Partner und damit eben auch verschiedene Sexpartner. Andere in ihrem Umfeld haben teilweise längere und auch jahrelange Beziehungen. Also das kennen wir, glaube ich, auch aus unserem Umfeld. Ja. So, dann ist man doch mit dem ersten Partner sehr lange zusammen oder vielleicht auch für immer zusammen. Und bei ihr gibt es eben ein bisschen mehr Wechsel. Und man muss sagen, ihr geht's wirklich gut damit. Sie hat da gar kein Problem mit. Aber ihr Umfeld.
Gerade in der Jugend war das schon relativ früh. Ich sag mal so 15, 16 fing das an. Relevant, weil ja ich auf jeden Fall zwischendurch immer wieder dumme Kommentare, dumme Sprüche bekommen habe. Ich sag mal Ablehnung oder Unverständnis auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dass es vielen negativ aufgestoßen ist. Und weiß ich nicht, wenn man jetzt so 15, 16 ist, ist das natürlich super verunsichernd, weil prinzipiell, es waren ja alles Sachen, die ich freiwillig gemacht habe. Also ich persönlich hatte ja keinen Stress damit, aber wenn man dann ständig hört, das ist unnormal oder ja, Schlampe, Bitch, keine Ahnung, dann ist es natürlich schon verunsichernd und auch scheiße.
Also Svenja muss sich da echt richtig krasse Sachen anhören, obwohl ja. sie ja eigentlich selbst entscheidet, was sie macht und was nicht. Und sie hat auch erzählt, dass sie das Gefühl hatte, dass da von außen auf eine Art mitgezählt wird.
Ich glaube, es war dann einfach, man konnte sich dann vielleicht ausrechnen, okay, die war schon mal mit dem und dem zusammen und dann hatte sie vielleicht noch eine Freundschaft plus und jetzt hatte sie noch mal irgendwie 2 oder 3 Freunde. Ja, dann muss sie ja schon mal 5 Typen gehabt haben. Und ich glaube, das war nicht unbedingt vielleicht dieser Freundeswechsel, sondern einfach, boah, die hatte Sex und zwar mit, weiß ich nicht, 4, 5 Leuten.
Für sie war das eben damals in dieser späten Jugendzeit dann vor allem ein ganz großes Thema. Weißt du noch, wie es bei dir so losgegangen ist in der Zeit, wie da vielleicht du, dein Umfeld so auf dieses Thema Sex geguckt habt?
Ja, tatsächlich gab es bei uns auch so einen Fall auf der Schule.
Ja, echt?
Und
ja.
da haben auch ganz viele ganz übel darüber gesprochen und das hängt ja, glaube ich, bis heute noch nach. Das hat mich auch damals geprägt, ne? Also dadurch, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass ein anderes Mädel quasi dafür so geschämt wurde, war uns dann irgendwie auch schon so klar, so naja, also wenn du es machst, dann behältst du es lieber für dich oder vielleicht auch einfach lieber mit jemandem, der nicht auf der Schule ist, wo das jetzt nicht so die Kreise zieht. Ja, schon. Ich glaube schon, dass sich das einfach prägt.
Ja, auch als nicht direkt betroffene Person. Ne? Ich habe auf jeden Fall auch noch eine ganz krasse Situation im Kopf. Ich würde auch sagen, das war so späte Jugendzeit und da hatte ich dann was mit einem Typen und im Anschluss weiß ich noch ganz genau, wie wir dann, als wir seinen besten Kumpel getroffen haben, der ihn abgeklatscht hat und so war, so, oh, nice, Digga, sozusagen noch einer auf deiner Liste. Und ich wurde schon sehr beäugt dafür, also so, dass du das gemacht hast und also so ein bisschen kritisch angeguckt. Und ich konnte es damals natürlich überhaupt nicht einordnen, sondern habe mich halt einfach voll schlecht gefühlt und gefragt so, okay, was war jetzt daran falsch? Und irgendwie habe ich dann, glaube ich, damals schon so als Frau gelernt, du musst aufpassen und du darfst halt nicht so frei Sex haben. Und so dieser Kontrast, also irgendwie habe ich in dem Moment gar nicht wahrgenommen, dass das ein krasser Kontrast ist. Aber jetzt im Nachhinein, wenn ich das anschaue, denke ich, what the fuck, so wie kommt es zustande, dass ein Typ dafür halt gefeiert wird und der Gegenpart eben nicht. Und ich glaube, ich hatte da auch echt noch ein bisschen dran zu knabbern, so an diesem, also ich glaube, das hat was gemacht und in dem Alter setzt sich sowas ja auch so schnell fest, wenn du dann irgendwie einmal so verurteilt wirst. Hängen geblieben ist auf jeden Fall so vorsichtig sein als Frau, du darfst nicht so frei deine Sexualität leben und ich glaube, das prägt schon krass.
Voll, ja.
Bei Svenja war es so, sie verunsichern diese abwertenden Kommentare auch, die sie dann eben bekommt für ihren Bodycount. Und die führen auch dazu, dass sie, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, so ein bisschen hinterfragt, was sie eigentlich mit wem teilt.
Eigentlich hat es für mich dann das Gefühl erzeugt, dass ich mir dachte, ich spreche da nicht mehr drüber, ich behalte das halt für mich. So, ich will nicht dafür irgendwie kritisiert oder verurteilt werden, nur weil vielleicht andere Leute das anders machen. Ist für mich auch vollkommen fein, wenn man mit seinem ersten Freund zusammengeblieben ist. Finde ich, ist es halt für die Person perfekt. Und bei mir war es aber halt nicht so. Also ich habe halt, ich sag mal, lange gesucht, ne, bis ich jetzt bei meinem Freund geblieben bin. Und für mich persönlich war es halt okay. Also das war immer so ein bisschen der Struggle zwischen, ich bin ja eigentlich fein damit, gesellschaftlich bin ich aber damit angeeckt.
Ja, also so diese Differenz von, wie wird es außen wahrgenommen und wie empfindet sie selbst. Aber natürlich wirkt es auch auf sie. Und diese Reaktionen rufen dann auch in ihr bestimmte Fragen hervor.
Klar, habe ich mich auch gefragt, ist das normal? Soll ich damit aufhören? Soll ich lieber Nein sagen? Ja, oder halt auch, wem soll ich denn was erzählen?
Ja, ist das normal? Eine ganz große Frage bei dem Thema. Und mit dieser Frage ist Svenja tatsächlich nicht alleine, denn das kennt auch Theresa Lachner aus ihrer Arbeit als Sexualberaterin.
Das ist vor allem ein Thema für junge Frauen, die sich irgendwie ausleben möchten, aber dann sich eher noch so eine Erlaubnis einholen wollen, dass es in Ordnung ist.
Theresa ist nicht nur Sexualberaterin und kennt das Thema aus ihrer Arbeit, sondern sie hat auch einen Blog mit dem Namen Lustprinzip, also Lust mit so einem V, ich denke mal einem Vagina-V geschrieben. Sie hat außerdem ein Buch geschrieben und einen Podcast, auch mit dem Namen. Und da spricht sie eben über alle möglichen Sexthemen, spricht da ganz, ganz offen drüber. Und ich habe sie dann auch mal direkt gefragt, ob es zu viele oder zu wenige SexpartnerInnen gibt. Was meinst du, hat sie gesagt?
Wahrscheinlich nein, oder?
Ganz klares Nein. Und zwar eine Sache, die wir uns alle merken können, ist der Faktor der Soziosexualität. So nennt man den Indikator, mit dem sich irgendwie die persönliche Neigung pro und contra viele verschiedene SexualpartnerInnen abmessen lässt. Und der setzt sich zusammen aus so persönlichen Vorerfahrungen, eben dann auch, ja, wie es einem ergangen ist mit den verschiedenen SexualpartnerInnen und beschreibt eben so, wie fühlt man sich danach? Also es gibt Menschen, die haben unverbindlichen Sex mit jemandem. Natürlich hängt das auch ein bisschen von dem Sex ab, aber im Normalfall gehen die dann raus und fühlen sich wunderbar. Also die haben einen hohen Soziosexualitätsfaktor und für die ist das eine gute Sache. Und dann gibt es Menschen, die haben unverbindlichen Sex und fühlen sich danach irgendwie schmutzig und ausgenutzt und sagen halt von sich, für sie ist Sex in Langzeitbeziehungen einfach besser. Und das sind eben Menschen mit einem niedrigen Soziosexualitätsfaktor. Und beides ist okay. Also ich will weder Menschen schämen, die sehr wenige SexualpartnerInnen haben, noch Menschen, für die das einfach gut ist und sagen, ja, ich bin da selbstbewusst und für mich ist das super. Also beides ist gut und das kann nur die einzelne Person selber sagen, was für sie gut ist.
Das war total der Aha-Moment für mich. Also dieses Stichwort Soziosexualität. Ich kannte jetzt den Begriff und die Bedeutung noch nicht vorher und fand es dann auch echt cool zu hören, dass es da wirklich so einen wissenschaftlichen Begriff dafür gibt, ob man offen ist für Casual Sex oder eben nicht und ob einem das auch was gibt. Und Theresa hat ja gerade schon angerissen, was da so mit reinspielen kann in diesen Soziosexualitätsfaktor. Und das sind ganz unterschiedliche Faktoren.
Das ist wie so oft in der Psychologie so das Biopsychosozialmodell. Also es hängt alles so ein bisschen zusammen. Natürlich, wenn du in einem sehr, sehr konservativen Elternhaus aufgewachsen bist, wird es dir schwerer fallen, daraus auszubrechen. Wobei es genau auch Menschen gibt, wo das Pendel dann sehr in die andere Richtung schwingt, auch aus so einer Art Rebellion heraus. Ich glaube, auch ob man jetzt auf dem Land aufwächst oder in der Großstadt, spielt da natürlich mit rein, dass man damit überhaupt erst konfrontiert wird oder überhaupt die mögliche Auswahl an Menschen. Und natürlich auch eben die eigenen Erfahrungen. Also war das schon mal richtig gut für mich oder habe ich mir da auch vielleicht schon mal die Finger verbrannt beziehungsweise wurde mir was angetan, was ich nicht wollte? Das prägt es natürlich auch sehr. Und natürlich auch das Umfeld. Also wie reagiert es darauf? Habe ich einen Freundeskreis, der am nächsten Morgen sich schon freut über die Sprachnachricht mit den Geschichten von letzter Nacht oder sind das alles verheiratete Menschen mit Kindern, die das eher ein bisschen kurios und vielleicht auch problematisch einstufen und wie wird es einem gespiegelt? So, das spielt da, glaube ich, sehr mit rein.
Ja, also das war echt eine große Erkenntnis für mich, weil ich glaube, dieses Thema Bodycount ist ja so auch eins, wo man immer versucht, sich einzuordnen, also auch zu gucken, okay, liege ich jetzt mit meiner Nummer so niedrig, mittel oder hoch? Also vielleicht auch nicht immer bewusst, aber ich glaube schon, auch wenn ich dir jetzt gleich ein paar Zahlen nenne, dass man dann automatisch versucht zu gucken, okay, wo liege ich da? Ja. Und irgendwie war dieser Begriff Soziosexualität hat mir dann so ein bisschen gezeigt, okay, das geht gar nicht so einfach, dass man sich da einordnet, weil wir eben alle anders ticken, andere Faktoren haben, die uns da beeinflussen. Also vielleicht ist so ein Einordnen bei dem Thema dann doch gar nicht so hilfreich oder auch gar nicht so sinnvoll, wenn man da so drauf schaut.
Ich bin trotzdem gespannt.
Genau, ja, wir sprechen ja eben über das Thema Body Count und da geht es jetzt natürlich auch um Zahlen. Und die Zahlen und Studien, die es gibt, die sagen auch tatsächlich einiges aus. Ich bin ganz gespannt jetzt, was du dazu sagst. Was, erstmal vielleicht so eine kleine Einschätzung von dir. Was schätzt du, mit wie vielen Menschen hat so der durchschnittliche Mensch im Leben so Sex?
Mann oder Frau?
Ja, kannst du ja mal für beide nennen.
Also ich glaube, das ist, ist schwierig, aber ich glaube, also mein erster Impuls war, Männer haben auf jeden Fall mehr Sex, also mit verschiedenen Partnerinnen oder Partnern. Boah, ich weiß nicht, bei Männern würde ich so um die 20 bis 30 sagen und bei Frauen vielleicht so 10 bis 20.
Okay, Das ist echt so spannend, wenn man die Zahlen kennt. Also man muss sagen, es gibt eine ganz interessante Studie zum Thema. Das ist die GESIT-Studie zu Gesundheit und Sexualität. Da wurden 2018, 2019 fast 5000 Menschen befragt. Mhm. Also es gab ganz verschiedene Fragen zum Sexleben, Sexualpraktiken, Sexkrankheiten und eben auch die Anzahl der SexpartnerInnen. Ich habe jetzt erstmal die im heterosexuellen Kontext dabei, muss man sagen. Genau, ich würde dir jetzt einfach mal die Ergebnisse in Tabellenform rüberreichen. Und du kannst ja mal sagen, okay, was du denkst. Also die dunkle Linie sind Männer und die helle Linie sind Frauen. Und es ist nach Alter aufgeteilt.
Ey, da hatte ich ja schon mal recht, dass es auf jeden Fall Männer mehr SexualpartnerInnen haben.
Unten gibt es so eine Gesamtzahl. Da steht Männer durchschnittlich, also wenn man alle Altersgruppen zusammenzählt, 9,8 SexualpartnerInnen und Frauen durchschnittlich 6,1. Ist jetzt schon auch ein großer Unterschied zu deiner Zahl. Und ich muss auch sagen, also ich fand die Zahlen auch relativ niedrig.
Ja.
Also 6,1 bei Frauen und 9,8 bei Männern fand ich jetzt schon relativ niedrig.
Die lügen doch alle.
Ja, vielleicht. Darüber sprechen wir auch gleich noch. Ja, ganz besonders interessant fand ich aber auch den Kommentar, den die Macher in der Studie hier drunter geschrieben haben. Da steht, eigentlich sollte es logisch sein, dass bei heterosexuellen Männern und Frauen diese Zahlen in etwa übereinstimmen. Aufgrund sozialer Erwartung und einer Antwortverzerrung im Sinne sozialer Erwünschtheit haben Männer eher die Tendenz, sich als sexuell erfahren und aktiv darzustellen. Frauen hingegen riskieren bei einer Angabe hoher Partnerzahlen immer noch, in Klammern, eher eine negative Beurteilung und Stigmatisierung. Daher neigen sie dazu, die Anzahl ihrer bisherigen Sexualpartner zu unterschätzen. Also das musste ich auch erstmal verstehen, weil du jetzt auch gesagt hast, ja, bei Männern ist die Zahl bestimmt höher. Das geht ja gar nicht auf. Also irgendwo müssen diese Sexpartnerinnen ja sein. Also wenn ein Mann mit einer Frau Sex hat, dann ist es aus, als ist es irgendwie eine Puppe oder eine KI oder so. Kommt da ja auch bei einer Frau eine Nummer hinzu.
Ja.
Und insofern müssen die Zahlen eigentlich gleich sein.
Stimmt.
Und genau. Und das fand ich total krass, dass die Zahlen da dann so auseinandergehen.
Das heißt, Frauen lügen nach unten und Männer lügen nach oben.
Vielleicht. Also wahrscheinlich. Hat mich auf jeden Fall auch beschäftigt, diese Frage. Ich fand es auch super cool und spannend, dass die StudienmacherInnen das halt hier auch dann wirklich so direkt so eingeordnet haben und gesagt haben, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und ich habe dann natürlich auch Theresa gefragt, was sie meint, woher diese Verzerrung kommt.
Mhm. Natürlich aus diesen ganzen Rollenbildern und Konventionen, mit denen wir halt alle immer noch aufgewachsen sind. Also wirklich auch bis zurück zu Religion, dass man ja möglichst jungfräulich in großen Anführungszeichen in die Ehe zu gehen hat. Und ja, das ist natürlich Quatsch inzwischen und das wissen wir auch und es ist ja auch einfach nicht realistisch. Also ich finde, selbst diese Zahl, die du genannt hast mit 9 und 6, also ich weiß nicht, wenn man sich so in einem sexpositiven urbanen Umfeld bewegt, dann kommt einem, glaube ich, diese Zahl auch schon mal relativ niedrig vor. So. Und ich glaube halt, das ist nicht mehr zeitgemäß, aber bis es aus den Köpfen rauskommt, dauert es noch eine Weile.
Aber es gibt da halt auch noch verschiedene weitere Theorien, warum diese Zahlen jetzt so auseinandergehen. Eine ist halt auch, dass Frauen ihre Sexpartner ganz genau zählen, also ganz genau wissen, okay, da war der Tobi und
der Achim.
Genau. Und dass Männer eher schätzen, also dass es dann auch deshalb eben zur Abweichung kommt, dass die dann sagen, ja, es waren irgendwie so 15 oder so. Genau, aber eben ein großer Einfluss ist eben wahrscheinlich auch einfach, dass bei dieser Frage nicht alle die Wahrheit sagen. Und das liegt auch wieder an anderen Vorurteilen.
Ich habe auch eine Studie rausgesucht mit dem Titel Sexual History and Present Attractiveness. People want a mate with a bit of a past, but not too much. Also Menschen wünschen sich einen Partner oder auch vor allem eine Partnerin, die schon ein bisschen Sex hatte, aber auch nicht zu viel. Diese Studie sagt, die Bereitschaft der Befragten, eine Beziehung einzugehen, ist am höchsten, wenn dieser Mensch davor genau 2 SexualpartnerInnen hatte. Ab mehr als 4 sinkt dann die Attraktivität. Und wenn dann jemand mehr als 15 PartnerInnen hatte, dann wird es schon kritisch. Und 30% sagen, dass sie die Beziehung beenden würden, wenn die PartnerInnen davor zu viele waren.
Das finde ich schon krass, ne, dass man immer dann so den Lebenspartner findet und den total liebt und der sagt, ich hatte mit 20 Menschen Sex, dann sagt man Trennung. Also das fand ich schon. Krass.
Aber dann ist es auch kein Wunder, dass die Leute lügen, ne?
Ja, also, genau. Das stimmt. Also das wird eben gesellschaftlich schon auch sehr, sehr kritisch beäugt. Also von vielen Menschen. Es war ja auch eine Studie, da wurden ja Menschen befragt, die das so gesagt haben, auch wenn wir das jetzt nicht so ganz verstehen können. Aber es gibt anscheinend viele Menschen, die so denken. Und wenn man das dann vielleicht auch von der Gesellschaft gespiegelt bekommt, dann ist es eben auch klar, warum manche Menschen bei dieser Frage nicht so ganz ehrlich sind.
Also 58,6% der Männer und 67,4% der Frauen geben an, dass sie auf diese Frage immer ehrlich antworten. Das heißt, ein gutes Drittel, bei Männern sogar noch deutlich mehr, lügen auch einfach mal, was diese Zahl angeht. Und da kennen wir natürlich auch die Rollenerwartungen. Frauen sollen möglichst keusch sein und am besten natürlich ganz unerfahren, damit der Mann da noch der große Hecht ist. Und Männer sollen eher diesem James-Bond-Klischee entsprechen. Also das sind so die Zahlen. Und ich glaube, wenn man sich die anschaut, versteht man eben auch, dass Menschen da vielleicht ein bisschen nach oben oder nach unten korrigieren.
Was ist denn ein James-Bond-Klischee?
Ich glaube, so unabhängig und der starke, freie Mann, der mit den Waffen hantiert. Und so würde ich das jetzt mal verstehen. Man kann vielleicht auch an dieser Stelle mal ganz gut sagen, Body Count ist ja auch irgendwie ein echt spannender Begriff. Ne?
Ja, voll.
Also Body Count ist eigentlich so ein Militärbegriff und sagt eigentlich, wie viele Menschen eben man schon umgebracht hat. Mhm. Und irgendwie ist es jetzt total zu so einem Trendthema oder so zu so einem Trendwort geworden.
Ja.
Also statt zu sagen, irgendwie Anzahl an SexpartnerInnen, ist es jetzt der Body Count. Ich finde das schon total skurril.
Ist auch voll das Downgrade, finde ich, für alle Leute, mit denen man was hatte.
Ja,
sag ich jetzt mal,
dass man also zur Zahl wird.
Genau, man wird einfach zur Zahl und dann so, den hatte ich jetzt und jetzt der nächste. So.
Ja, jetzt ist der Body Count noch eins höher.
Ja.
So. Wir haben jetzt ja ein paar offizielle Zahlen gehört aus der Studie. Was sind so deine Gedanken?
Ich finde es erstmal sehr krass, wie weit ich daneben geschossen habe. Und frage mich, was mit mir eigentlich los ist, wenn ich oder was mit meinem Umfeld los ist. Nee, Quatsch. Also wie gesagt, ich glaube schon, dass da nicht überall die Wahrheit ins Licht gekommen ist. Aber ja, vielleicht ist es auch einfach so ein Generationsding, vielleicht ist es auch so ein bisschen, mit welcher Gruppe an Menschen, ob die jetzt sexuell offen sind oder nicht,
das glaube ich auch,
abhängt und ja, einfach schon viel gesprochen hat oder nicht gesprochen hat, ne?
Und wenn du jetzt sagst, was mit dir nicht stimmt, wie ist das? Versuchst du dich da auch selbst irgendwie einzuordnen bei so einer Statistik?
Ja, klar, das habe ich auch gemacht, da bin ich aber safe, also da ist alles cool. Nee, einfach so, warum ich irgendwie so denke, dass Männer so bis zu 30 und Frauen bis zu 20 Sexualpartner haben. Wäre für mich jetzt auch normal, ne? Also ich hätte das schon tatsächlich da so eingependelt.
Mhm. Und kennst du für dich so eine Art Maximalzahl im Kopf? Also hattest du das mal irgendwie, sag ich mal, im Aufwachsen oder in deinem Erwachsenenleben jetzt auch, dass du irgendwie gedacht hast, oh, bis zu so einer Zahl ist für mich okay und nicht höher?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay, weil ich frage das, weil ich das nämlich kenne und weil ich das eine Zeit lang schon auch sehr stark hatte, also auch eher so junges Erwachsenenleben. Und mich hat da tatsächlich ein Film sehr geprägt. Ich konnte mich auch nicht mehr so ganz erinnern, wie der heißt und habe dann so ein bisschen rumgegoogelt und den auch gefunden. Und der Film ist aus dem Jahr 2012, da war ich 21, hatte also damals dann auch schon ein paar verschiedene Sexpartner. Und da ist dann eben dieser Film erschienen, Der perfekte Ex. Kennst du den zufällig? Das ist ja bei so Rom-Coms und so immer so schwer dann, aber...
Der sagt mir irgendwas, aber das war ja auch die Zeit, wo es nur solche Filme gab.
Ja, total. Ich lese dir einfach mal die Filmbeschreibung vor. Glaubt man einem Zeitungsartikel, so hat eine Frau im Leben durchschnittlich 10,5 Sexualpartner. Ellie Darling, die schon seit längerem auf der Suche nach der großen Liebe ist, liegt mit insgesamt 20 Sexpartnern weit über diesem Durchschnitt. War der Mann ihrer Träume vielleicht schon dabei, ohne dass sie es gemerkt hat? Ellie tut sich mit ihrem gut aussehenden Nachbarn zusammen, um genau das herauszufinden. Ja, klingt erstmal ganz lustig. Sie geht dann sozusagen nochmal alle Partner durch, die sie so hatte und guckt, war da vielleicht irgendwie der Typ schon dabei, und es ist dann natürlich, Achtung Spoiler-Alarm, der Nachbar, mit dem sie da auf die Suche geht, der dann der Typ ist, so. Und im Nachhinein, wenn ich das raufschaue, ist jetzt ganz lustig, der Film und so, aber irgendwie ärgere ich mich auch, weil es hat mich damals echt geprägt und verunsichert. Also diese Studie, die da so zitiert wird, durchschnittlich 10,5 Sexpartner, und sie ist da schon so weit drüber mit 20, und irgendwie war es dann bei mir so, dass diese Zahl 20 so voll über mir hing, und ich hatte nicht diese Anzahl an Sexpartnern, aber irgendwie habe ich dann gedacht, was ist, wenn ich jetzt noch 10 Jahre Single bin, und dann, wenn du gerade, wenn du datest und vielleicht auch mal denkst, so ja, vielleicht entwickelt sich da draus was und dann doch nicht, dann kann es ja schon mal sein, dass man irgendwie im Jahr ein paar Typen hat, mit denen man schläft. Und dann habe ich gedacht, okay, dann bist du irgendwie voll schnell bei dieser Zahl 20. Und immer irgendwie auch, wenn dann wieder was in die Brüche gegangen ist, habe ich gedacht, oh, jetzt musst du wieder aufpassen. Also mich hat es echt krass beschäftigt in dem Alter, muss ich sagen.
Aber also hattest du da Angst davor, wenn du deinem perfekten Match dann irgendwann davon erzählst, wie viel Sexualpartner du davon hast? Oder ich meine, kriegt ja eigentlich keiner mit, außer deiner besten Freundin vielleicht, ne, mit wie vielen Menschen du schon Sex hattest.
Ja, nee, ich glaube, es war eher so ein Ding, vielleicht bin ich da nicht normal oder vielleicht stimmt irgendwas mit mir nicht oder bin ich vielleicht billig. Aber ich habe über diesen Film dann auch mit Theresa gesprochen und ihr von dieser Zahl, dieser 20 berichtet.
Das ist witzig, diese Zahl 20, die höre ich ganz oft, wenn Menschen zu mir kommen, so diese, also vor allem junge Frauen, diesen Gedanken, ja, ab 20 muss aber dann auch mal Schluss sein, so, oder ab 50. Also es sind wirklich absolut willkürliche Zahlen, weil ja, woher kommen die? Die wurden uns irgendwie soziokulturell eingeredet, und es sind am Ende des Tages nur Zahlen. Also was bedeutet die Zahl so, ne? Und was bedeutet sie für wen auch so?
Und ich habe mich dann auch gefragt, wenn man so eine Frage stellt, auch so dem Partner zum Beispiel, dann will man ja irgendwie auch was erfahren.
Aber nicht zu viel.
Ja, also ist halt auch ein bisschen die Frage, ne? Ist man bereit dafür, was man dann da so hört?
Ja.
Aber Theresa hatte da auch eine ganz schöne Idee, was vielleicht stattdessen so wichtig und relevant sein könnte.
Vielleicht ist auch die Frage viel spannender, so wie viele Menschen hast du schon verletzt oder verlassen oder wie viele haben dich schon verletzt oder verlassen? Oder wie oft dachtest du schon, das ist jetzt die Person fürs Leben? So, also es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich würde nie mit jemandem, der schon geschieden ist oder der schon ein Kind hat. Und da frage ich mich halt, was ist wirklich Liebe und Akzeptanz? So, ne? Und wo setzt man diese Maßstäbe einfach an? Also das kann ja jeder selbst hinterfragen, auch ob man selber diesen Maßstäben überhaupt genügen würde, die man da für andere Leute ansetzt.
Also vielleicht kann man sich da so ein bisschen wegbewegen von so einer Zahl und hingehen irgendwie zu viel wichtigeren Fragen. Das fand ich voll schön, weil da ist ja tatsächlich einiges dabei, was man vielleicht dann irgendwie eher erfahren will vom Partner oder von der Partnerin.
Sagt ja auch viel mehr über den Charakter und über den Lebensweg aus, ne? Als jetzt, was hast du gemacht zwischen 21 und 25? So, ne?
Ja. Wir haben ja jetzt ein bisschen entlarvt, warum dieser Bodycount, also diese Zahl, vielleicht auch so eine kleine Mogelpackung ist, und auch gehört, dass es da kein Normal, kein zu viel und auch kein zu wenig gibt. Aber es gibt dann doch ein paar Sachen, die ihr, wenn ihr Lust auf Casual Sex habt, beachten könnt. Denn klar, es geht um Sex und damit geht es auch um Geschlechtskrankheiten. Und da hat auch Theresa gesagt, je mehr SexpartnerInnen man hat, desto wahrscheinlicher ist es auch rein rechnerisch, eine Geschlechtskrankheit zu bekommen.
Es ist ja schon ein Numbers Game. Also jeder Sexualkontakt ist natürlich ein neues Risiko. Also ich will auf gar keinen Fall Casual Sex shamen, aber man kann sich natürlich bewusst sein. So, ne? Also es gibt Geschlechtskrankheiten, die werden trotz Kondom übertragen. Ich glaube, eine der bekanntesten ist HPV. Also man kann auch Krebs bekommen, wenn man Sex hat. Und ja, man sollte natürlich immer auf Kondome achten. Also seit es Tinder und andere Dating-Apps gibt, sind da die Zahlen für Geschlechtskrankheiten wieder massiv nach oben gegangen. Ja, ich wünsche mir natürlich, dass mit so einer Sex-Positivity auch eine gesteigerte Awareness eingeht und dass da auch wirklich von beiden Seiten drauf bestanden wird.
Also das muss dann nicht heißen, dass man jetzt irgendwie drauf verzichtet, wenn man unbedingt total Bock drauf hat und auch für sich beschließt, das tut mir wirklich gut. Aber wichtig ist eben, dass man das dann auch selbst in der Hand hat und da auch einfach gewisse Maßnahmen ergreift.
Klare Kommunikation, klare Absprachen, eben auch über Themen wie Verhütung. Ich wünsche mir, dass Menschen sich generell mehr spüren, dass sie vielleicht auch sich hinterfragen, warum möchte ich denn jetzt eigentlich gerade Sex haben? Ist der Grund für mich gut, Sex zu haben? Und das kann nur die einzelne Person selber beurteilen.
Aber es gibt noch einen anderen Grund, aus dem man für sich gerade als Frau mal überlegen kann, ob man wirklich Casual Sex haben möchte. Denn, das fand ich total spannend, Casual Sex, der lohnt sich für Frauen nicht immer.
Da gibt es eine Studie, die besagt, dass nur 40% der heterosexuellen Frauen bei ihrem letzten Hookup einen Orgasmus hatten, während die in Beziehungen bis zu 75%. Und da scheint noch so ein bisschen so eine Faulheit beim Casual Sex zu bestehen. Das sehen wir eben an diesen 40%. Das heißt, man muss sich halt fragen, lohnt sich das als heterosexuell agierende Frau? Und wenn man aber sagt, jo, ich will eine gute Zeit haben, es ist Sommer, ich will raus, was erleben, dann eben mit allen möglichen Vorsichtsmaßnahmen, zum Beispiel auch Kondomen, rausgehen und ja, das auch genießen dürfen.
Und wahrscheinlich kann man es jetzt auch gar nicht nur am Orgasmus festmachen.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Genau, weil es gibt halt auch Frauen, die gar keine Orgasmen haben. Aber irgendwie in Beziehung, ich meine, das kennen wir wahrscheinlich auch, ja, ne? So, da kann man vielleicht auch mal eher versuchen zu verstehen, was magst du gerne, genau, was brauchst du.
Man ist ja auch offener in der Kommunikation und so.
Ja,
ne?
Genau. Und ja, bei so einem One-Night-Stand oder einfach Hookup, wie auch immer, ja, da ist halt wahrscheinlich für den Mann dann auch einfacher und da wird dann vielleicht nicht so viel drüber gesprochen, sondern einfach gebumst
und einfach drauf losgelegt.
Ja, und im Zweifel lohnt sich das dann für eine Frau nicht so sehr. Aber Theresa hat so in diesem Gespräch dann auch nochmal ganz deutlich auf andere Gefahren verwiesen, die es da auch leider immer noch gibt für Frauen. Also hat gesagt, dass Gefahren durch Date-Rapes, also so Vergewaltigungen auf Dates für Frauen auf jeden Fall ein Thema sind. Da wird ja auch nicht so wirklich geschützt von Seiten von Tinder. Und ich würde mir natürlich auch total wünschen, dass alle Menschen, auch alle Frauen da total frei rangehen können und sagen können, wenn ich jetzt Bock habe auf Sex, dann kann ich da einfach Sex haben. Und grundsätzlich ist es ja auch so. Aber ich glaube, man muss als Frau besonders die Gefahren auch nochmal ein bisschen mitdenken und vielleicht eben beim ersten Date erstmal so ein bisschen abchecken. Und ja, also spielt auf jeden Fall einiges noch so mit rein in die Frage, will ich jetzt wirklich Casual Sex haben oder nicht? Kommen wir nochmal zurück zu Svenja. Sie erlebt ja ein Shaming für ihren Bodycount und sie hat auch gesagt, er ist jetzt mit 32 im niedrigen zweistelligen Bereich. Also ich fand das jetzt erstmal gar nicht so hoch. Aber sie bekommt da eben einige Kommentare dazu, kann die aber zum Glück selbst auch ganz gut einordnen.
Mit, was weiß ich, 16, 17 fand ich das schon verunsichernd. Aber ich habe mich halt auch schon gefragt, wie wäre es auch so, wenn ich jetzt ein Mann wäre, ein Junge wäre. Das fand ich, war nämlich schon auch immer präsent. Es gab auf jeden Fall natürlich auch einige Jungs, die tausendmal mehr Sex hatten. Und da war das ja, wurde es ja mehr abgefeiert, da war das ja eher cool. So, wow, du hast wirklich jedes Wochenende eine andere. Geiler Typ.
Ja, und da sind wir jetzt bei diesem Klischee, Männer sind Helden und Frauen Schlampen, wenn sie zu viele Sexkontakte haben. Das ist ja irgendwie so ein Bild, was wir alle noch im Kopf haben, also was wir jetzt auch so im Kopf hatten bei der Folge. Und das ist auch ein Thema, was Theresa in ihrer Arbeit als Sexualberaterin kritisch betrachtet.
Ja, das ist eben auch die Frage, also was hat ein Mann davon so, ne? Und ich glaube, wenn man sich so diesen alten, wahren Urologenspruch anhört, so der Penis ist die Antenne des Herzens, dass auch Männer irgendwie vielleicht irgendeine Art Verbindung brauchen und es gar nicht so super toll für sie ist, mit jemandem zu schlafen, der sie eigentlich ansonsten nicht so interessiert, dann ist eben auch die Frage so, warum macht man das? Also entspricht man damit dann dem Bild vom geilen Stecher, ist ja so der Gedanke dahinter. Und ich glaube, da geht es schon um irgendwie Bestätigung und so um Zahlen, dass man sagt, ja, jetzt habe ich schon wieder eine im Bett gehabt. Und so, ich glaube wirklich dieses James-Bond-Rollenbild. Also möglichst unabhängig, möglichst viel Vögeln, Hustle Culture, das sind alles so Sachen, die da irgendwie reinspielen, wo wir dann jetzt irgendwie von toxischer Maskulinität sprechen. Und ich glaube gar nicht, die Maskulinität selber ist toxisch, sondern auch die Erwartungshaltung, die Männer sich oft selber machen.
Ja, also dieses Klischee ist dann eben vielleicht nicht nur für die Frau schwierig, fatal, so dass wir uns dann vielleicht nicht trauen, Casual Sex zu haben, weil das irgendwie auf die Zahl gehen könnte. Mhm.
Die Männer müssen es quasi.
Ja, sondern auch für die Männer, ne? Ja. So, die sind dann irgendwie angehalten, ja, nur wenn du als Mann irgendwie einen hohen Bodycount hast, ja, dann bist du halt ein geiler Stecher. Und wenn du vielleicht gar keine Lust drauf hast, weil, ne, auch bei Männern gilt, glaube ich, also auf jeden Fall, dieses Ding von soziosexueller Prägung, ja. Was nimmst du daraus mit? Also ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, so die Seite nochmal mitzudenken. Auch
total,
Männer
ja.
haben Gefühle. Ich glaube, als Fazit kann man so ein bisschen sagen, eigentlich wäre es schön, wenn einfach jeder und jede so viel und so wenig Sex haben kann, wie er oder sie will. Ne?
Genau, ja.
Also wenn man sich da so ein bisschen hinbewegen würde. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, ich hatte eigentlich auch das Gefühl, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind.
Mhm. Hatte ich eigentlich auch das Gefühl. Also jetzt aus unserer Generation zumindest, dass wir da eigentlich relativ offen geworden sind. Ich kenne mich jetzt mit diesem TikTok-Trend gar nicht so richtig gut aus, da weißt du vielleicht mehr.
Mit diesem TikTok-Trend Bodycount.
Genau, wird das da eher geschämt oder wird das da eher gefeiert?
Ja, also ich glaube, es gibt natürlich einerseits so Videos, wo einfach jemand auf die Straße geht und fragt, wie hoch oder wie niedrig ist dein Bodycount? Also da habe ich schon auch teilweise positive TikTok-Videos gesehen, aber es gibt auf jeden Fall auch eine ganz krasse gegenteilige Bewegung auf TikTok gerade. Und das ist auch was, wovon mir Theresa erzählt hat.
Wir sehen so ein bisschen die, ich sag mal, sexuelle Befreiung, die wir die letzten Jahre so ein bisschen propagiert bekommen haben durch Tinder und so weiter, die jetzt aber auch wieder insofern zurückgeht, dass viele Menschen Tinder auch wieder deinstallieren und sagen, so toll war es jetzt doch nicht für mich. Und natürlich auch ein Erstarken dieser alten Rollenbilder durch sehr problematische Influencer wie Andrew Tate, dass wir halt sehen, es kommen jetzt gerade die jungen Leute, provozieren jetzt wieder mit einer sehr, sehr althergebrachten, überholten Rollenerwartung. Und da heißt es natürlich, ja, die Frauen müssen möglichst jung sein, damit man sie noch formen kann und solche sehr, sehr problematischen Gedanken, die da reproduziert werden. Und im Zuge dessen kann man natürlich auch wieder Frauen mehr slut-shamen, wenn sie einen für den eigenen Geschmack zu hohen Bodycount haben.
Andrew Tate hat sie jetzt gerade genannt. Kennst du ihn?
Ja.
Und kennst du die Videos? Hast du auch was von ihm gesehen?
Aber ich habe mal was gesehen. Ich habe dann relativ schnell weggeklickt, weil ich mir das wirklich nicht angetan kann.
Ja. Ich muss sagen, ich hatte den Namen irgendwie mal vorher gehört, aber habe jetzt dann eben erst im Rahmen der Recherche auch so ein bisschen mir Videos angeguckt von ihm. Und also, ja, wenn ihr jetzt Andrew Tate nicht kennt, er war mal Kickboxer und ist dann eben zu so einer Art Social Media Influencer geworden. Also teilt er eben Videos, die haben insgesamt 13 Milliarden Klicks. Aber man muss auch sagen, eben wegen der Inhalte wurde er jetzt auch vor einiger Zeit von TikTok und Meta gesperrt. Und die Inhalte, die werden aber trotzdem weiter verbreitet. Und wie kann man das zusammenfassen, was er da macht? Also ich meine, es sind natürlich unzählige Videos, aber das, was ich jetzt auch gesehen habe, ist halt wirklich frauenverachtend, auch so gewaltvoll. Also wenn eine Frau irgendwie sich auflehnt, dann greift man ihr an die Gurgel und sagt Bitch und dann hat man Sex mit der so. Also das war so ein Video, was ich gesehen habe. Also komplett frauenverachtend einfach. Und das ist schon so, dass gerade eben auf TikTok auch so ein großer Trend ist und dann auch wiederum so viele Menschen prägt.
Ja, vor allem in dem Alter, ne? Also das sind ja ganz junge Menschen, die auf TikTok unterwegs sind.
Voll. Ich meine, diese 13 Milliarden Menschen, die diese Videos sehen, die müssen ja irgendwo sein und werden dann im Zweifel halt auch davon beeinflusst.
Richtig beängstigend. Also finde ich echt, ja, ganz, ganz schrecklich und ganz ekelhaft irgendwie, was da jetzt nochmal so propagiert wird in die Richtung. Weil wie gerade eben gesagt, ne, also ich glaube, unsere Generation ist da ganz offen geworden und wir konnten uns so ein bisschen auch von den Konventionen unserer Eltern oder so auch lösen und vielleicht war das dann irgendwie alles so ein bisschen freier und friedvoller, liebevoller.
Ja.
Und jetzt ist das alles nochmal in so einem Schubladendenken.
Man muss auch, glaube ich, sagen, wenn wir über Andrew Tate sprechen, dass er jetzt auch gerade angeklagt ist wegen sexueller Ausbeutung von Frauen und Menschenhandel, also auch definitiv nicht einfach nur ein harmloser Influencer ist, sondern auch echt einiges dahinter steckt.
Genau.
Und das, was Theresa gerade gesagt hat, fand ich auch ganz spannend. Also feministischer Fortschritt und Frauenfeindlichkeit, das wächst sozusagen parallel.
Wir sehen ja jetzt im Moment auch deutlich, wir haben ja immer dieses feministische Paradox. In der einen Richtung wird es immer offener und Frauen haben mehr Rechte und mehr Mitspracherechte. Und gleichzeitig sehen wir immer auch parallel den Backlash. Also es ist einfach, je besser es wird für Frauen, umso schlimmer wird es leider auch. Und das merken wir im Moment leider wirklich deutlich und auch deutlicher als noch vor 5 bis 10 Jahren. Also ich arbeite schon jetzt seit 13 Jahren in diesem Job, aber was im Moment wieder an althergebrachten Rollenbildern uns um die Ohren geworfen wird, ist drastisch.
Insofern auf jeden Fall umso wichtiger, dass wir das so ein bisschen einordnen heute.
Ja.
Ja, aber auch wenn wir jetzt verstanden haben, dass eben dieser Bodycount gar nicht so viel aussagt, eher Klischees bestätigt und da auch wieder gerade so einiges am Brodeln ist, ist dann natürlich irgendwie die Frage, was, wenn da trotzdem noch Unsicherheit und vielleicht auch Schuld ist, wenn man auf den eigenen Bodycount schaut und man sich da jetzt vielleicht gar nicht so davon befreien kann, dass man sich dafür irgendwie schlecht fühlt. Wie geht man damit um?
Also ich würde das in einer Sexualberatung einfach besprechen, so: Wo genau ist diese Scham und dieses Schuldgefühl oder ist da auch ein Ekelgefühl? Jedes Gefühl hat ja eine Funktion. Was sagt uns dieses Gefühl? Und dann eben gucken, ob es hilfreich ist, dieses Gefühl aufrechtzuerhalten. Also mit was man halt besser durchs Leben geht und dann zu gucken, na gut, weist mich dieses Gefühl darauf hin, dass ich es vielleicht in Zukunft anders machen sollte? Dann danke, liebes Gefühl, dafür. So. Aber ist es was ich für immer mitnehmen muss? Wer hat was davon? Ne? Das ist, finde ich, irgendwie immer so wichtig. Wer hat was davon, dass Frauen sich schämen? Und da sind wir natürlich sehr schnell wieder beim Patriarchat und darum, dass es darum geht, Frauen klein zu halten und zu beschämen. Und das müssen wir nicht mehr mitmachen.
Und Theresa hat auch gesagt, dass es auch helfen kann, dass man mal schaut, mit wem spreche ich eigentlich über diese Themen. Also wer sind so die Leute in meinem Umfeld und auch die Freunde? Und dann im Zweifel sich vielleicht auch nochmal zusätzlich eine andere, vielleicht eher sexpositivere Community zu suchen.
Es muss ja nicht sein, dass man die alten Freunde dann sofort ghostet, aber dass man sich denkt, okay, mit wem kann ich worüber sprechen? Weil jemand, der vielleicht ein bisschen konservativer ist, kann sich diese ganzen Sexgeschichten vielleicht auch gar nicht so gut anhören, weil sie ihn oder sie beschämen, ja, und auch das ist ja was man irgendwie respektieren kann, so die Grenzen von anderen Leuten. Also ich glaube, so ein Shaming kommt eben auch oft aus der eigenen Scham heraus und auch da zu sagen, ja cool, wenn das nicht dein Ding ist, aber mein Ding ist es ja schon. Ich meine, man will sich im Umkehrschluss vielleicht auch nicht alles über Fußball anhören von wem anders, wenn man sich eben nicht für Fußball begeistern kann.
Ja, und falls dann doch wieder einmal blöde Kommentare kommen, ist natürlich auch immer so die Frage, wie geht man damit um? Und auch dafür hat Theresa ein paar Tipps für euch.
Man kann natürlich blöd zurückreden und sagen, ja, und du anscheinend nicht, ne? Da schämt man natürlich auch wieder ein bisschen. Ich würde auch sagen, einfach die Attitude, also das war ja früher immer so dieser Walk of Shame, wenn man jetzt von einem Sexdate nach Hause läuft am nächsten Morgen, und ich bin ja schon sehr dafür, da einen Walk of Fame draus zu machen. Also wenn man das selber spürt, dass man da irgendwie mit ein bisschen mehr Schwung durchs Leben geht, das auch einfach sagen und mit positivem Beispiel vorangehen, sagen, ja, und war richtig gut für mich. So, es ist so, ich fühle mich irgendwie frisch durchblutet. Wir wissen ja, Sex hat auch ganz viele positive Eigenschaften, so Hormone kommen mal wieder in Wallung, so einfach zu sagen, ja, und das war super, vielen Dank. So, ich hatte die beste Zeit.
Und ich glaube, das funktioniert in jede Richtung. Also es kommt auf die Attitude an. Ich glaube, das ist voll wichtig. Ich glaube, das kann einem helfen, wenn man das dann selbst auch so für sich einordnet.
Genau. Ich glaube auch. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man selbst weiß, was man will und wie oft man das will und ob einem das gut tut. Und ich glaube, wenn man den Punkt erreicht hat, dann kann dir das auch wirklich völlig egal sein, was andere Leute darüber denken oder sagen. Weil die sind ja nicht in deinem Körper, die fühlen nicht dasselbe und sind vielleicht auch selber gar nicht so weit und wissen gar nicht, warum die überhaupt Sex haben. Also es gibt ja bestimmt auch ganz viele Menschen, die jetzt einfach so denken, okay, wir sind in einer Beziehung, wir müssen jetzt regelmäßig Sex haben und haben davon aber eigentlich gar nicht so wirklich viel.
Ja.
Das gibt es ja natürlich auch. Und ja, ich glaube, sobald man sich dessen bewusst ist, was man so will und was man so braucht, dann kann man da schön drauf pfeifen, ja, was andere sagen.
Und funktioniert halt auf jeden Fall auch in die andere Richtung. Also ich glaube auch, wenn man jetzt mit dem ersten Partner zusammengekommen ist und zusammen geblieben ist, auch da gibt's Shaming und auch da kann man, glaube ich, so eine positive Attitude drauf haben.
Ja,
also ich meine, es ist ja auch voll schön, wenn man da dann einfach schon früh die Person gefunden hat und sich entschieden hat, ich muss mich da jetzt nicht nochmal ausleben oder noch nicht mal ausprobieren oder irgendwas.
Genau.
Das Thema ist auf jeden Fall kein so muss es sein, sondern ja, in viele Richtungen darf es sein. Kommen wir noch mal zurück zu Svenja. Auch bei ihr hat sich da in den letzten Jahren ein bisschen was getan und sie sagt heute, dass sie sich mit dem Thema freier und auch sicherer fühlt.
Ja, also ich glaube jetzt mittlerweile auf jeden Fall, dass ich mich da freier fühle und dass es mir vielleicht auch einfach mehr egal ist, was dann andere Leute denken. Oder ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute, die das vorher so ein bisschen, ich sag mal, verurteilt haben oder nicht verstanden haben, dass viele auch dann einfach nochmal eine Phase bekommen haben, wo sie sich ausprobiert haben, auch wenn das vielleicht 5 oder 10 Jahre später war. Es ist aber trotzdem weiterhin jetzt noch so, dass ich schon ziemlich ausgewählt darüber spreche, also mit ausgewählten Leuten.
Aber Svenja hat auch gesagt, dass sie da heute auch einige positive Aspekte dran sehen kann, dass sie sich eben ausprobiert hat und auch früh verschiedene Sexpartner hatte.
Ich habe halt zum Beispiel auch kein Verlangen nach anderen Männern. Also ich denke mir nicht so, ach, hätte ich mal und würde ich gerne mal ausprobieren und wie ist es denn mit einem anderen Mann? Und ich weiß, dass das so im Freundeskreis auf jeden Fall schon ein Struggle ist. Also das schon da auch Freundinnen sind, die jetzt nicht so viele Sexualpartner hatten oder nicht so einen hohen Bodycount oder irgendwie sich vielleicht nicht so ausprobiert haben, dass die dann auch sagen, wie wäre es denn und was wäre? Und das habe ich halt gar nicht und darum, ja, finde ich es auch gut und wie gesagt, bereut habe ich es halt nicht.
Also sie kann das ganz gut einordnen und ist da heute fein mit und ich glaube, das ist so das Wichtigste bei dem Punkt.
Ja.
Ich fand es auf jeden Fall super erstaunlich, so bei meiner Recherche, was da alles drinsteckt bei diesem Thema.
Mhm.
Also so an Klischees und wer lügt wie und ja, dass es vielleicht auch einfach in beide Richtungen geht und nicht nur Frauen, sondern vor allem auch Männer betrifft. Ja, was denkst du, wie schaust du jetzt so auf die Folge zurück und was hast du vielleicht auch mitgenommen?
Ja, also ich fand es sehr interessant, vor allem die Zahlen, die mich sehr geschockt haben immer noch. Ich finde es total interessant zu wissen, ja, also diesen Fakt, dass man sich einfach mehr mit sich selbst auseinandersetzen sollte und selbst auf sich schauen sollte und nicht mal nach links und rechts gucken sollte, welche Freundin hat jetzt mehr oder weniger, sondern dass es halt wirklich einfach ein persönliches Empfinden ist. Das nehme ich auf jeden Fall mit und ja, ich hoffe, dass das die Leute draußen auch mitnehmen, weil das ist echt eine sehr schöne Erkenntnis.
Das hoffe ich auch, dass ihr da auch einiges mitnehmen konntet aus unserer Folge. Erzählt uns doch gerne davon, was ihr für Erkenntnisse hattet, was ihr so gelernt habt jetzt in der Folge. Das könnt ihr machen bei Instagram, da findet ihr uns unter tabularasa.podcast.sr oder auch per Mail, das ist tabularasa@sr.de. Die nächste Folge Tabula Rasa gibt es dann wieder in 2 Wochen in der ARD Audiothek. Und bis dahin wollen wir euch aber gerne noch einen anderen Podcast empfehlen, und zwar 1Live Intimbereich. Dort spricht Katrin Altschner diese Woche über Fremdgehen in einer Beziehung und über die Frage, ob das dann wirklich das Ende der Beziehung sein muss oder ob da vielleicht doch noch was zu retten ist. 1Live Intimbereich gibt es auch in der ARD Audiothek. Hört da doch gerne mal rein. Danke dir, Tine, dass du heute mit dabei warst.
Ja, danke dir. Es war sehr spannend.
Und danke euch, dass ihr mit dabei wart. Ich sage an dieser Stelle tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tabula Rasa.
Tabula Rasa.
Weg, weg, weg mit Tabus.
Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.